Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik. Hallo.
Also, wir haben in der letzten Zeit hier und da mal über die ganze Strompreisthematik in Deutschland ja gesprochen. Jetzt hattest du mir einen sehr interessanten Artikel aus dem Handelsblatt geschickt von vor zwei Wochen, die das Thema Strompreise Nord gegen Süd mal dargelegt haben.
Jawohl.
Fand ich echt spannend. Aber schilder mal aus deiner Sicht, weil du mir den Artikel ja geschickt hattest.
Genau. Also du weißt ja, ich lese jeden Tag Handelsblatt und bin...
In Papierform noch, ne? Also so richtig
klassisch. Ja, aber du, das ist eine interessante Frage. Vielleicht das noch als anekdotische Bemerkung vorab. Ich mag es einfach morgens, lese ich da in unserem Lokalblättel der Rheinpfalz und im Handelsblatt und rühre in meinem Kaffee. Und das so fängt für mich einen Tag gut an. Und jetzt kriege ich aber, haben sie jetzt was rationalisiert, ich weiß auch nicht, es hat bestimmt was mit Cashflow zu tun, befürchte ich. Handelsblatt kommt jetzt erst nachmittags mit der Post, was natürlich ein Witz ist, weil nachmittags mit der Post, da habe ich überhaupt gar keine, da ist für mich gar kein Slot in meinem Tagesablauf vorgesehen, mich irgendwo eine halbe Stunde hinzusetzen und im Handelsblatt zu blättern. Also das ist gerade ein mittelgroßes Drama für meine News.
Für dein Dasein. Oh ja, ich verstehe schon. Genau. Wobei, du kannst ja am nächsten Tag lesen, dann hast du morgens halt die Old News.
Ja, ehrlich gesagt, genau so läuft das jetzt auch gerade. Ich nehme dann halt am Dienstag das Handelsblatt vom Montag. Aber richtig cool ist es nicht. Aber am Ende ist auch egal. Im Urlaub lese ich es immer einen Tag später. Also was soll's.
Ja. Naja, gut.
Ja, aber
gut. Es ist gekommen und es stand was drin.
Des Morgens das Handelsblatt und lese die große Schlagzeile, muss Deutschland die Energiewende bremsen? Und getriggert wurde das von einem scheinbar sehr eklatanten Strompreisgefälle in Deutschland, nämlich dort, wo der Strom hergestellt wird, wo der produziert wird, irgendwo offshore und so weiter oder auf großen Weideflächen im Norden, wird er ja gar nicht gebraucht, also jedenfalls nicht in dieser Menge. Gebraucht wird er eher für die Industriebetriebe im Süden, wo ein Defizit besteht. Und da wir es ja nicht so richtig mit den Infrastrukturausbauten gewuppt kriegen, kommt es da zu Schieflagen. Und das erhöht den Strompreis einerseits und es gibt ein Strompreisgefälle. Und jetzt gibt es schon die ersten nördlichen Protagonisten, die sagen, dann müssen wir eben bei uns geringere Strompreise haben als im Süden. Da ist es bei uns halt günstiger. Und das wiederum hat ja dann auch irgendwelche langfristigen Nachzugseffekte. Also ich fand das Thema ganz spannend, verstehe viel zu wenig technisch davon und habe gedacht, das ist doch super, in unserem Podcast das Thema mal aufzugreifen. Vielleicht interessiert es auch noch andere Leute oder vielleicht, also mir ging das so, ich habe nie darüber nachgedacht, ob es sowas wie ein Strompreisgefälle in einem Land wie Deutschland gibt. Und fand das eigentlich ganz spannend, was drüber zu lernen. Und ich würde gern mehr darüber lernen. Hab gedacht, wen gibt's denn da Besseres als den Herrn Theesen als Ansprechpartner, der mir mal so erzählt, wie das überhaupt zusammenhängt. Und vielleicht können wir ja dann gemeinsam mal im Gespräch überlegen, was das unter Umständen für wirtschaftliche Konsequenzen oder Implikationen haben kann.
Ja, genau, das würde ich nämlich dann gerne an dich wieder zurückgeben. Also vielleicht zum Hintergrund. Wir haben in Deutschland einen Börsenstrompreis, ne? Also der Strom wird ja an der Börse gehandelt. Einmal dieser Terminmarkt, da kannst du ja heute deinen Strom kaufen für in 3 Jahren. Also du jetzt nicht als Privatperson, aber als Unternehmen. Und auch verkaufen. Ne? Wenn du Energieversorger bist, kannst du sagen, also in 3 Jahren liefere ich euch mal so eine Gigawattstunde. Hier ist ein Preis, wer zahlt das? Und dann hast du diesen kurzfristigen Markt, also diesen Intraday- und Day-Ahead-Markt. Das heißt, du kannst heute Strom für morgen kaufen oder verkaufen. Und das ist in Deutschland ein gemeinsamer Preis für alle Bieter. Und die Diskussion, die jetzt halt aufkommt, das ist ja das auch in dem Handelsblatt-Artikel, ist, dass das zu mehreren Problemen führt. Ich habe letzte Woche das Thema mal so ein bisschen diskutiert, als ich das Thema Redispatch mal erklärt habe. Also ne, das Netzmanagement, dass man Anlagen runterregelt, um das Netz stabil zu halten. Also raufregeln, das heißt so mehr Leistung ins Netz bringen, aber vor allen Dingen halt die Windenergieanlagen im Norden Deutschlands runterregelt, weil der Strom dann in diesem Teilnetz gar nicht gebraucht wird. So, und dann auf der anderen Seite, hast du ja gerade gesagt, im Norden haben wir halt die Windenergieanlagen und die Offshore-Anlagen, im Süden oder im südlichen Teil dann die große Industrie. Das, ich sag mal, fängt dann auf der Ebene, ich sag mal, das Ruhrgebiet noch, wobei die zählen eher noch so zum im nördlichen Teil, wenn man diese Grenzen zieht. Und wir haben dann im Süden, sagen wir so Pfalz nach BASF, südlich kommt dann halt die Industriebetriebe. Da fehlt dann der Strom, weil wir ihn dort nicht produzieren. Wir haben wenig Windenergie in den südlichen Bundesländern. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Das Einfachste wäre das Netzausbau. Das passiert aber nicht. Da kommen wir nicht hinterher, auch aus unterschiedlichen Gründen. Uns fehlen 6.000 Kilometer, 7 Jahre sind wir hinter dem Plan. Das ist schon eine Hausnummer bei solchen Infrastrukturprojekten, aber ist jetzt ja nichts Neues. Und dann kam jetzt die Idee auf, und bei Energieökonomen wird das auch sehr positiv diskutiert, dass man Deutschland aufteilt in mehrere Strompreiszonen, zumindest mal 2. Es geht rauf bis zu 5, dass man Deutschland in 5 Zonen aufteilt und jede Zone ihr eigenen Börsenstrompreis hat. Was dazu führen würde, in Norddeutschland wird der Strom sehr, sehr günstig und in Süddeutschland wird er sehr, sehr teuer. Oder sehr, sehr teuer, aber wir haben auf jeden Fall ein Delta drin. Das wird im Norden dazu führen, dass die Unternehmen sich natürlich freuen würden. In Süddeutschland, ich kriege das mit, wenn man jetzt hier mal mit den Handelskammern und Industriekammern und so bespricht, die sind natürlich total dagegen, weil es den Strompreis noch teurer machen würde. Und das.
Genau, das frage ich mich ja. Also, wenn ich da reinspringen darf. Das ist, was mich dabei bewegt. Wenn man in dieses System jetzt eingreift, hier findet ja offensichtlich eine Nord-Süd-Subventionierung statt. Ja? Im Norden müssen, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, ja, wenn das bei uns 80 Cent wäre, da wird es insgesamt im Mix, dann wird es vielleicht im Süden eigentlich 1 Euro sein, während es im Norden 60 Cent wären.
Genau, weil wie groß jetzt der Unterschied ist, ich glaube, das kann man
auch ausrechnen. Ich habe jetzt irgendwelche Zahlen gesagt.
Aber genau, in der Größenordnung, weil wir bei 8 Cent und dann hast du im Norden 6, im Süden 10. Das wäre halt schon dieser Spread, den du hättest, und das tut dann solchen Unternehmen echt weh.
Genau, und wenn man das jetzt macht, dann ist es ja schon wieder, also wenn man sozusagen da eine Grenze drum ziehen würde um diese Zonen, dann ist es doch schon wieder so ein staatlicher Eingriff in ein gewachsenes System. Damit würde man doch die Unternehmen, die jetzt seit 100 Jahren in Baden-Württemberg stehen, oder ich denke an die BASF in Ludwigshafen, die ist ja dann auch unter dem Äquator, genau. Die wird jetzt auf diese ohnehin schon unglaublich schwierige Situation mit den hohen Strompreisen, die dafür sorgen, dass diese Unternehmen ja in einem internationalen Level gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und die würden ja noch einen obendrauf kriegen. Damit würde man doch die würde man doch exekutieren mit so einer Sache.
Ja, genau. Also die müssten dann damit leben. Jetzt kann man wieder dein Argument bringen, der Markt würde sich ja dann anpassen. Also die Idee, die dann dahinter steckt, ist, also A, ist es für das Netz besser, weil wir es dann schaffen würden.
Muss nicht also so viel ausgeglichen Strom. Werden.
Genau, ja. Wir müssen halt nicht so viel ausgleichen, denn auch diese Ausgleichsenergie müssen wir ja zahlen. Das waren im Jahr 2023 waren das 2,3 Milliarden Euro, die wir als im Rahmen dieser ganzen Netzentgelte zahlen mussten für diese Redispatch-Maßnahmen. Ne? Also im Norden abregeln und im Süden, das ist ja dann das Schizophrene, weil dann im Süden der Strom ja fehlt, schalten wir Gas oder im schlimmsten Fall sogar Kohlekraftwerke an, um die Netze dort zu versorgen. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein Problem mit der CO2-Bilanz. Vor allem, wenn wir die Gaskraftwerke anschalten, hat das zur Folge, dann wird der Strom richtig teuer, weil halt Gaskraftwerke so teuer sind im Betrieb.
Ja, ja.
Dann hast du noch ein Argument, was dann von den südlichen Bundesländern kommt, die dann sagen, und da machen die eigentlich auch einen Stich mit, warum sollten wir jetzt, wenn wir 2 Strompreiszonen haben, dann die Windenergie ausbauen? Denn die Photovoltaik hat das Problem, du hast halt mittags da einen Peak, hast halt die hohe Stromproduktion und der Strom mittags ist nichts mehr wert, weil der in den Mengen im Moment gar nicht verbraucht werden kann. Windenergie ist ein bisschen ausgeglichener, im Winter hast du mehr Windstrom als im Sommer. Aber was die südlichen Bundesländer, Baden-Württemberg, Bayern vor allen Dingen sagen, warum sollen wir in Süddeutschland jetzt Windanlagen bauen, die ja viel ineffizienter sind als in Norddeutschland, weil wir schlechtere Windverhältnisse haben, du hast die Mittelgebirge im Weg und die Leistung, jetzt kommen wir ein bisschen Formeln, geht ja mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Das heißt, die Windgeschwindigkeit, also jedes Zehntel Meter pro Sekunde macht einen immensen Plus an Energieproduktion bei den Windenergieanlagen. Warum im Süden Windenergieanlagen aufbauen, wenn sie doch im Norden viel sinnvoller sind? Baut Leitung, schafft dicke Kabel von Norden nach Süden, damit der Norden effizient und sehr günstig den Windstrom den südlichen Bundesländern verkaufen können.
Ja.
Das ist das Argument, was jetzt so ein Kretschmann oder so ein Söder halt hat als Ministerpräsident.
Ja. Im Prinzip ist es doch nichts anderes als das, was bei allen Dingen heute passiert. Ja, logischerweise könnten wir auch wunderbar in Deutschland Mango anbauen. Müssen wir halt im Gewächshaus machen.
Ja.
Aber machen wir nicht, weil die wachsen halt irgendwo im Warmen ohne Gewächshaus. Und der Transport hierher ist dann unterm Strich vielleicht auch noch billiger. Ja?
Genau.
Und das ist ja genau das gleiche Prinzip aus meiner jetzt relativ simplen Betrachtung. Ich müsste das doch dort produzieren, wo es am effizientesten herzustellen ist, egal ob das eine Kilowattstunde oder eine Mango ist. Hm. Und dann zusehen, dass es irgendwie gut an den Ort seines Verbrauchs kommt, zu verhältnismäßig guten Konditionen. Und das macht dann den echten Preis aus. Und der billige Strompreis im Norden, der wird ja auf seinem Weg in den Süden sowieso teurer. Allein, weil die Leitungen abgeschrieben werden müssen, die wir bauen müssen. Die Frage ist doch gar nicht, also eigentlich kann doch die Frage nicht ernsthafterweise sein, wir wollen jetzt mal die Industrie in den Norden verlagern, in Klammern, was nie passieren würde. Das Chemieunternehmen würde ja nicht von Ludwigshafen nach Hamburg ziehen, weil der Strom günstiger ist. Die würden von Ludwigshafen nach China ziehen, weil er dort nämlich noch mal 10-mal billiger ist oder was weiß ich. Ja, das ist eine Illusion. Ich verstehe gar nicht so richtig die Denke, die hintersteckt, da jetzt solche, ich sage jetzt mal, innerdeutschen Grenzen und Barrieren zu bauen, um zu sagen, unseren billigen Strom, davon wollen wir hier oben profitieren. Die großen Profiteure, das, was bei uns Wertschöpfung und Wohlstand schafft, die Industrieunternehmen, die wechseln ja nicht nach Norden deswegen. Die wechseln ganz woanders hin, wenn es noch blöder wird mit den Strompreisen. Dann kommen die nicht, dann bleiben die gar nicht hier. Ja? Deswegen verstehe ich die Argumentation nicht. Aber die Frage, die in dem Kontext ich schon spannend fand, war, geht die Energiewende zu schnell? Weil die ist ja, das kann man glaube ich schon so sagen, die ist ja schon Teil des Übels in diesem Sinn, dass halt dieser krasse, eklatante Unterschied, der kommt ja vor allem durch die erneuerbare Energie und durch den nicht parallelen oder adäquaten Ausbau der Übertragungsnetze. Ja?
Genau.
Das ist ja das Problem. Und wenn wir es mit den Netzen nicht hinkriegen, dann können wir nicht einfach sagen, wen scheren die Netze, wir knallen da trotzdem alles voll Windräder und Photovoltaikmodule. Mal gucken, was passiert. Das ist doch eigentlich das Problem, dass dieses ganze System nicht richtig gesteuert ist. Und wenn man ehrlich ist, man viel mehr Energie in die Übertragungsnetze stecken würde oder in den Ausbau dieser Netze, als in den Ausbau der Windanlagen. Ist das nicht das Problem?
Ja, also genau, jetzt könnte man, wenn man jetzt in die Diskussion oder wenn man zu dem Punkt nochmal ganz kurz zurückkommen und sagt, ja, in Norddeutschland bauen wir die Windenergieanlagen, da sind die besseren Windverhältnisse, bauen noch ein bisschen was Offshore, Ostsee und vor allem Nordsee. Und in Süddeutschland eher die Photovoltaikanlagen, weil wir da einfach bessere solare Einstrahlungsverhältnisse haben. Ich glaube, das war jetzt der CEO von ThyssenKrupp, der hat jetzt die Tage, ich weiß nicht, wo ich das Zitat gelesen hatte, gesagt, also ne, auch Großbetrieb mit wahnsinnig viel Strombedarf, ähnlich, wahrscheinlich sogar mehr als BASF oder gleiche Größenordnung, würde ich mal sagen, der sagt, alles Quatsch, also wir müssen deutlich grünere Strompreise haben. Das Argument hat jeder, Einkauf immer billig. Aber der sagt, Windenergie nur in Skandinavien, Solarenergie nur auf der Iberischen Halbinsel und in Griechenland. Und dann alles verteilen. Also noch krasser separieren. Da werden sich dann die Spanier natürlich bedanken, wenn wir da quasi alles mit PV vollpflastern und dann riesige Leitungen quer durch Europa legen müssen. Also was das Netz angeht, ist diese gesunde Verteilung von PV und Wind, weil die sich nämlich gegenseitig eigentlich ganz gut ergänzen. Nicht nur im Jahresverlauf, sondern auch im Tages- oder Wochenverlauf, dass wir das deutlich stärker streuen. Denn das hilft dabei, die Netze zu entlasten. Vor allem jetzt nicht nur die großen Übertragungsnetze, sondern auch dann die Netzebenen darunter, die Verteilnetze, die dann einfach besser ausgleichbar sind. Ich meine, wie war das früher? Früher haben wir die großen Kraftwerke, also Kohle oder auch die Kernkraftwerke, in die Nähe der Großverbraucher gesetzt. Also guck dir an, wo stehen die ganzen Kernkraftwerke in Deutschland. Die stehen entlang des Rheins und Neckar und der Isar, weil du immer noch Kühlmöglichkeiten brauchst durch die Flüsse. Aber da hast du halt die, da sind halt große Verbrauchseinrichtungen in der Nähe, ne? Mit München als Großstadt, dann hast du die Produktionsbetriebe in Bayern und so weiter. Das ist natürlich jetzt durch die Energiewende, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, demokratisiert worden, aber da wurde es halt nicht durch Großkonzerne gemacht, sondern durch viele kleine Player, die dann aber nicht so richtig zusammenspielen. Und letzter Punkt ist dann auch noch, was wir dann auch noch brauchen, auch da stehen wir gerade erst am Anfang, dann diese überschüssige Energie auch noch speichern zu können. Da sind wir, technisch geht es mit den Batterien, aber da müssen wir auch noch mal nachlegen, dass wir jetzt diese großen Batterien brauchen, wie wir es in den USA beobachten, also Kalifornien und Texas.
Ja, aber sag mal jetzt ganz ehrlich, ich meine, du bist der Techniker hier von uns beiden. Was haben wir falsch gemacht? Also wir haben ja bestimmt was falsch gemacht. Das ist einfach nicht koordiniert und harmonisiert entwickelt worden, das System, oder?
Ja, wobei jetzt dann die Frage, Gegenfrage wäre, das hat sich jetzt davon selber entwickelt, einfach weil du Geld verdienen konntest mit diesem System.
Naja, Geld verdienen konntest du nicht. Du konntest nur Geld verdienen, weil es Subventionen gab. Das Geld, was verdient wurde, ist Subvention und das ist ein staatlicher Eingriff in den Markt.
Ja, wobei auch das
Geld haben verdient hat er noch gar keiner. Also ehrlich Geld verdient in dem
Sinne. Ja. Wobei da wäre das mein Gegenargument, das hat bisher kein einziges Kraftwerk gemacht. Also kein Kernkraftwerk haben wir schon diskutiert. Kein Kernkraftwerk hat Geld verdient. Auch das haben wir mit Steuergeldern finanziert. Die werden ihr Lebtag kein Geld verdienen. Und also der Energiemarkt ist, glaube ich, nicht so ein freier Markt wie der Markt der Mango. Weil du auf der einen Seite musst du immer die regulatorische Behörde haben, die die Versorgungssicherheit sicherstellt. Das heißt, der Staat muss eingreifen. Und trotz der Liberalisierung, die wir Anfang der 1990er Jahre hatten in Europa, ist es immer noch ein hochregulatorischer Markt in Europa. Also es ist kein freier Markt. Ich weiß gar nicht, dazu kenne ich jetzt den US-amerikanischen Strommarkt zu wenig, als dass ich da sagen könnte, wie der funktioniert. Aber auch da behaupte ich mal, greifen mindestens mal die Bundesstaaten, wenn nicht sogar dass die US-Regierung in den Energiemarkt ein, um Großkraftwerke in den Markt zu bringen. Also ich glaube, das ist so ein Grundproblem, dass es nie ein ganz freier Markt war. Das war ja, glaube ich, ganz früher mal, als die ersten Kraftwerke entstanden sind, zu Beginn der industriellen Revolution, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die wurden ja sehr schnell dann auch, ich sag mal, in quasi staatlichen Unternehmen geführt. Frankreich zum Beispiel hat keinen freien Strommarkt. Die Kernkraftwerke gehören alle dem Staat, also eigentlich EDF, dem Energieversorger. Und der ist verstaatlicht worden, weil als privatwirtschaftliches Unternehmen wäre der schon längst pleite. Mhm. Also deswegen muss man da, glaube ich, betriebswirtschaftlich aufpassen, zu sagen, der Markt kann das, weil es nie einen fairen Markt gab. Ohne Regulatorik. Mhm. Was falsch gelaufen ist, ist, dass dass der Staat oder die entsprechenden Behörden die falschen Anreize gesetzt haben, um Marktteilnehmer zu motivieren, also das Netz auszubauen oder bei der Photovoltaik erst diesen Boom, den wir 2008, 2009 hatten, den brutal wieder abgewürgt. Also es sind halt zu viele Spitzen drin. Und das ist ja das, was du immer sagst, das macht den Markt kaputt. Und dann hast du natürlich auch immer noch die Bevölkerung, die einfach jetzt seit einigen Jahren fühlt gegen alle Änderungen sind. Und beim Netzausbau hast du einfach immer das Problem, du hast den Widerstand in der Bevölkerung.
Und den kriegst du nicht weg. Den Widerstand in der Bevölkerung im Sinne von, wir wollen nicht, dass durch den Wald irgendwie ein Stromnetz geführt wird.
Genau, oder halt, ich will die Hochspannungsleitung nicht. Wir wollen, dass wir das mit Erdkabeln machen, was technisch geht. Kostet das Dreifache, dauert viel länger, ist auch dann in der späteren Wartung im Störungsfall viel, viel aufwendiger. Man sieht es halt nicht. Und das ist halt vielfach gemacht worden, dass dann statt Oberlandleitung Kabel gelegt worden sind. Und damit hast du einfach immer eine Verzögerung. Und dann hast du immer noch diese ganzen Klagen von Bürgerinitiativen gegen solche Maßnahmen. Das kommt dann immer alles dazu. Also ich glaube, das ist so das Problem dieses Strommarktes. Obwohl er liberalisiert ist, ist es kein freier Markt. Und wenn du ihn komplett frei laufen lassen würdest, wie jetzt den Mango- und den Kartoffelmarkt, wird das System sehr schnell zusammenbrechen. Mhm. Weil es staatlich am Leben erhalten werden muss. Du, ich meine, wir zahlen es ja mit Steuergeldern. Mhm. Also ich wüsste nochmal, nicht, wie man das...
Müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren bremsen?
Ja und nein. Also, ja, weil die Infrastruktur nicht hinterherkommt.
Ja.
Also Solarausbau war so schnell, ne, der Strom der Solaranlagen, wenn du ihn frei verkaufen müsstest, der ist ja nichts wert. Strom mittags ist nichts mehr wert. Wir verschenken ihn, wir zahlen drauf, wir kriegen ihn nicht weggespeichert. Nein, denn wenn wir Klimaschutz ernsthaft betreiben wollen, und das ist ja das übergeordnete Ziel, egal ob wir jetzt 2040, 45 oder 50 fertig werden wollen, wir sind immer noch zu langsam. Und da rettet uns auch die Kernkraft nicht, weil auch die viel zu langsam ist.
Sondern, aber was nützt es denn uns? Wir sehen ja eine Schiefe in der Erzeugungskapazität versus Übertragungskapazität. Was bringt es denn uns zu sagen, aber nicht im Tempo rausnehmen, keinesfalls das Momentum zerstören, weiter ausbauen, 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 damit wird doch diese Spanne nur immer größer.
Ja, also das Hauptaugenmerk muss darauf liegen, die Netze auszubauen und Speicher zuzubauen. Das muss jetzt die oberste Priorität haben und den Rest, also wir sind immer noch zu langsam, wir brauchen beim anderen eigentlich, bräuchten wir ein viel höheres Tempo, aber auch das kannst du ja nicht einfach so konstruieren, sagen so, liebe Netzbetreiber, jetzt baut mal am Tag 100 Kilometer Netze. Da haben wir weder die Leute zu, noch die Infrastrukturkapazität. Das wäre
die Musterlösung. Der Netzausbau, eigentlich braucht es doch einen Mechanismus, dass man sagt, neues Windrad wird nur erlaubt, wenn mehr Netz gebaut wird. Ich sage das jetzt ganz platt, aber da muss es ja Formen geben. Ja, wir haben eine Schiefe von, 50%. Das heißt, für jedes Kilowatt neue Windradenergie müssen 2 Kilowatt Übertragungsnetz gebaut sein, sonst wird es gar nicht genehmigt. Punkt. Nur so kann man das ja ausgleichen.
Ja, aber da das unterschiedliche Verantwortung hast, also das wird ja bedeuten, dass das Unternehmen, was Windräder baut, in seinem Geschäftsfeld behindert wird, weil...
Stimmt.
Weil das Netz nicht da ist, ne? Also das wäre so, dass du dem Unternehmer sagst, pass mal auf, du darfst deinen Firmensitz nicht hier in dem Gewerbegebiet bauen, weil die Straße erst in 3 Jahren kommt. Du hast halt nur einen Acker, einen Feldweg, über den du fahren kannst. Na gut, da wird kein Unternehmer sein Unternehmens Produktionshalle hinsetzen, weil er keine Straßen hat.
Naja, bei der Erschließung von einem Baugebiet ist das ja schon so. Ja? Da wird erst erschlossen. Da werden erst die Straßen gebaut, dann darfst du dein Häuschen hinbauen. Vorher ist es ja gar nicht möglich. Das ist ja eigentlich ganz gut vergleichbar. Ja. Wenn deine Ortsgemeinde ein neues Baugebiet erschließt, dann kauft sie von den ganzen Bauern oder wem auch immer die Grundstücke, wirft alles zusammen in einen Topf, dann werden da die Straßen und Entwässerungssysteme und so weiter, wird die Infrastruktur dorthin gebaut und dann wird es verkauft, die Bauplätze.
Ja, nur in dem Fall hast du es halt nicht in einer Gemeinde oder in einer Kommune, sondern deutschlandweit. Ne?
Ja.
Das heißt, also da brauchst du eine ganz andere Struktur, dass du sagst, ich muss eigentlich erstmal eine neue Autobahn bauen, bevor ich BASF erlaube, in Mecklenburg ein neues Werk zu errichten. Oder Intel hatten jetzt auch. Also das Problem ist halt, wenn du diese Kommunen hast, das ist ja halt immer sehr regional begrenzt, das kann auch eine Kommune alleine machen. Hier hast du ja den Fall, du sagst in Norddeutschland jemand, du darfst nicht bauen, weil in Thüringen der Netzausbau zu langsam ist. Da sagst du ja auch, was interessiert mich denn Thüringen? Das ist doch 500 Kilometer weg.
Ja.
Und dann hast du halt zwangsläufig durch die Bundesnetzagentur eine Bundesbehörde, die das organisieren muss. Ich meine, die baut ja die Netze nicht selber, sondern das sind ja wieder die Netzbetreiber. Und auch die wollen ja damit Geld verdienen. Das ist, also das zu steuern Und dann so einen halben Markt zu haben, weil das ist ja so halb Markt, halb reguliert.
Das ist das Übel, glaube ich. Ich glaube, das ist das Übel. Dass man auf der einen Seite Gas gegeben hat mit Subventionen und auf der anderen Seite nicht. Und da ist eine Schiefe entstanden, die jetzt zu großen Problemen führt. Wahrscheinlich, aber das ist jetzt in die Tüte gesprochen, wahrscheinlich hätte man auch den Ausbau der Netze mit attraktiven Ausbauprämien, Subventionen, was auch immer, versehen müssen, damit es da möglichst krasse Incentives gibt, mitzuziehen und das dann sozusagen bei Privatinvestoren zu incentivieren. Das ist ja bei Solar und Wind gelungen.
Ja, genau.
Die sind incentiviert, deswegen wird da gebaut ohne Ende durch das EEG. Ja. Aber das ist halt bei den Übertragungsnetzen, das ist einfach, vielleicht ist es einfach vergessen worden, nicht zu Ende gedacht worden, nicht holistisch genug gedacht worden. Und jetzt ist halt das Problem auf dem Tisch. Aber es ist nicht so einfach wegzukriegen, das stimmt schon, das ist jetzt da.
Genau. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt in keinem Land ein richtig freier Markt ist, hast du halt das Problem, da muss es also A auch noch europäisch regulieren. Das heißt, wenn Deutschland es alleine was macht, ist es ganz nett. Aber dadurch, dass wir den Strom immer austauschen mit den Nachbarländern, brauchen wir auch da immer noch den Austausch mit den Ländern. Und das beste Beispiel ist tatsächlich Frankreich, die ihren Energiekonzern verstaatlicht haben und mit Steuergeldern jetzt stützen, weil der einfach so viel Schulden hat, dass der am freien Markt längst pleite gegangen wäre. Mhm. Das ist ja so wie früher, als es nur einen Energiekonzern gab. Und man beobachtet jetzt in Großbritannien die gleiche Diskussion, die wir jetzt haben, was die Strompreise angehen. Auch die explodieren. Die Briten haben auch sehr, sehr hohe Strompreise. Also das heißt wirklich identische Diskussion in Großbritannien wie hier. Woran liegt das? Die Briten haben ihre Kohlekraftwerke abgeschaltet. Dafür haben die noch die Kernkraft. Also das ist nicht der Grund. Weil man gesagt hat, ja, hätten wir die Kernkraftwerke noch, wäre alles gut, dann wäre unsere CO2-Bilanz nur besser, sondern strompreistreibend sind die Gaskraftwerke, weil das Gas teuer ist und weil die niedrigen Laufzeiten und die geringen Laufzeiten dieser Gaskraftwerke aber dazu führen, dass sie teuer sind im Betrieb. Gleiche Diskussion, auch die haben keine Lösung dafür, die sind natürlich mehr auf Windkraft als auf Photovoltaik. Und eine Lösung haben die auch nicht. Mhm. Und die sind ja, denken ja, vor allem, weil sie ja nicht mehr in der EU sind, können die ja ganz anders agieren als wir, weil wir dann immer noch das europäische Korsett haben. Was aber auch helfen kann, um sich, um den Strommarkt da ein bisschen, also einfach zu vergrößern. Aber eine Lösung, also die Lösung ist eigentlich der Netzausbau. Diese Strompreis, Zonenaufteilung, wäre, also ich glaube, da machst du mehr kaputt, als dass es langfristig wahrscheinlich hilft.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine Flips-Idee. Das wird doch niemals funktionieren. Ja, damit wird man auch nicht erreichen, dass irgendwelche Industrieunternehmen sich woanders ansiedeln. Das sind ja viel zu lange Prozesse. Denn wenn man ein Industrieunternehmen auf so eine Art und Weise auch noch motiviert, seinen Standort zu verlagern, ist ja logisch, dann denkt ja das Management nicht, könnte ich das jetzt von Südbaden-Württemberg nach Nordbaden-Württemberg oder vielleicht ganz und gar nach Niedersachsen verlagern, sondern dann wird die Frage gestellt, wo ist langfristig das beste Zuhause für eine solche Wertschöpfungskette? Und da besteht ja meiner Meinung nach die Gefahr, dass da die allermeisten auf die Idee kommen, naja, das wird nicht Deutschland sein, das beste Zuhause. Und dass wir dann damit noch diese Desinvestition im Prinzip sogar noch befeuern. Das ist die Frage. Ja. Und das habe ich mich gefragt, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, holla holla, hier spielt jemand mit dem Feuer, einmal mehr.
Ja, man kann es jetzt politisch oder landespolitisch schon verstehen, dass die nördlichen Bundesländer, ich glaube, wir waren jetzt auch vier Ministerpräsidenten, die jetzt gemeinsam gesagt haben, wir wollen das, denn es ist tatsächlich eine reine politische Entscheidung, es ist nichts Technisches.
Ja,
das ist, morgen können wir das ändern mit den Strompreiszonen. Und dass die südlichen Bundesländer da natürlich gegen Sturm laufen. Auf der anderen Seite, ich meine, warum sind die hohen Strompreise ein Problem? Weil die Unternehmen einfach in den letzten Jahren auch zu bequem waren. Energiekosten waren kein Thema. Ich habe das erlebt, jetzt vor Ukraine und auch vor Corona, weil eigentlich in die Ukraine-Krieg jetzt dann die Preise hat explodieren lassen. Da war Energieeffizienz, Energieeinsparmaßnahmen, obwohl es schon verpflichtend ist für Unternehmen, es gibt ja dieses Energieaudit für Unternehmen, die keine kleinen und mittelständischen Unternehmen sind, also keine KMUs, das war für die eine lästige Pflicht. Die mussten so einen Berater kommen lassen, das waren häufiger auch mal etwas dubiosere, ich habe viele Berichte gelesen über die Studis, ich denke, das ist technisch schon Käse und betriebswirtschaftlich, also du hättest die Hände über den Kopf zusammengeschlagen über diese Dinger. Mir fällt immer, wenn ich allein schon das Wort Investitionskosten lese, bin ich raus, weil ich von dir gelernt habe, sei dann bitte raus. Ja, ein bisschen was gelernt. Du merkst einfach, weil das Ingenieurbüros sind, die haben halt keine Ahnung von der Wirtschaft und interessiert die auch nicht. Aber das war, als Idee war, die Unternehmen lassen sich mal erklären, wo gibt es Einsparpotenziale bei der Energie. Und dann haben die Unternehmen gesagt, Energie ist doch billig. Stromkosten aus der Steckdose interessiert mich einfach überhaupt nicht. Warum soll ich da was machen? Es besteht gar kein Anlass. Und dann kam halt diese Rosskur mit den hohen Strompreisen. Von denen sind wir immer noch nicht runter. Und jetzt jammern alle, obwohl wir die Zeit verschlafen haben, dort besser zu werden. Denn das Wichtigste wäre eigentlich, eine Kilowattstunde einfach gar nicht produzieren zu müssen, weil sie gar nicht verbraucht wird. Denn dann brauchst du das Winter doch nicht.
Gut, aber.
Und das ist halt auch keine kaum Energie passiert. Mehr.
Du brauchst schon ein bisschen die Strom verbrauchen, weil sie was herstellen.
Ja, oder? Klar, keine Frage. Aber du kannst den Strom intelligenter verbrauchen und nicht einfach, hatte ich an Unternehmen gesagt, wie viel Energie die verschwenden, weil die sagen, es ist einfach gewesen, wir müssen nichts tun. Es ist einfacher, die Energie über den Schornstein wieder rauszujagen, die Wärmeenergie. Wir müssen mit der nichts noch irgendwie Schlaues machen. Weil es auch keine Geschäftsmodelle gab, damit was zu tun. Mhm. Weil die Geschäftsmodelle haben halt nicht funktioniert, weil Energie so günstig war. Und jetzt ist es halt zu spät, sich daran anzupassen. Und das kannst du nur staatlich regulieren. Das hatte die Bundesregierung leider Gottes das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht eingehalten, die 5 Cent pro Kilowattstunde für alle Stromkunden zu reduzieren. Die vorherige Bundesregierung hatte ja immer den Strompreis für die Industrie schon mal reduziert. Das ist, ich meine, wir werden keine chinesischen oder US-amerikanischen Preise bekommen. Das ist auch utopisch. Ich meine, auch in China, der Markt ist ja nicht frei, der ist ja staatlich komplett gelenkt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Da wird ja viel Geld reingesteckt und zwar wahrscheinlich auch unser Geld, was wir dann dahin bezahlen, um die Industrie nach vorne zu bringen und niedrige Strompreise zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist eher eine Regierungsentscheidung, wo gebe ich die Steuergelder rein?
Mhm. Ja.
Und aber dann auch da die Frage, wenn ich jetzt den Strompreis wieder günstiger mache, kurzfristig kann man das machen, aber wir sagen, wir müssen jetzt mal 5 Jahre oder 10 Jahre den Strompreis unten halten, dann geben wir halt mal 5, 10, 20 Milliarden Euro oder manchmal 50 Milliarden Euro in dieses Segment, dann fehlt das Geld woanders und du hast das Problem, dann, das löst ja das Grundproblem nicht.
Nee, das ist nur Energiewende. Wasser drauf, ja.
Genau, das heißt, der Patient wird nicht geheilt, sondern kriegt nur ein Medikament.
Ja.
Oder eine Droge.
Ja, eine Droge, ja.
So, und das politisch, vor allem, du merkst ja, dass wir beide ja auch keine Idee haben und sagen, so, das ist es jetzt, damit kriegen wir es hin. Denn wenn es die gäbe, wäre es ja schon längst passiert. Mhm. Also es ist echt kompliziert. Ich glaube, das Hauptproblem ist, es ist kein freier Markt, der ist immer staatlich reguliert, weil es nicht anders geht.
Mhm. Na, interessant.
Also, zurück zu deiner Frage, müsste man die Energiewende bremsen? Nee, ganz im Gegenteil, wir müssen einfach noch schneller sein und zwar die anderen Dinge noch schneller machen. Wie wir das machen, das ist ein Thema für eine andere Folge.
Sehr elegant.
Ja, siehst du, man muss ja da, als Professor musst du dich ja nur elegant rausreden und dann sagst du noch, ja, die Frage beantworten wir jetzt mal zu Hause in der Hausarbeit.
Fertig.
Genau, so. Ausgelagert das Problem, schön delegieren und dann.
Och, die Vorlesung ist zu Ende.
Ist schon wieder durch und ja, machen Sie es mal als Hausarbeit. Bis nächste Woche habe ich Ihre Ausarbeitung, bitte 10 Seiten Vorschlag. So ist der Plan. So machen wir das. Also alle Zuhörerinnen, Zuhörer, bitte jetzt Hefte raus und dann mal kleine Seminararbeit ausarbeiten. Nicht KI-generiert natürlich, sondern schön selbst recherchiert. So ist der Plan. Gut, also Lösung finden wir nicht, Christian.
Vermutlich, ja.
Das ist so. Aber gut, wir bleiben mal am Ball und gucken mal. Ich werde den Artikel aus dem Handelsblatt nochmal verlinken in den Shownotes, falls da nochmal einer reingucken will. Ist wahrscheinlich hinter der Paywall, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die da sich den mal etwas genauer angucken wollen. Ist tatsächlich ganz spannend zu lesen, weil er schon auch ehrlich ist.
Ja. Na gut.
Gut, alles klar. Dann besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henrik.
Ciao.